begrüße dich. Wenn dein Körper flüstert, schreit oder vielleicht auch gar nichts mehr sagt, dann bist du hier genau richtig. Denn dein Körper ist nicht kaputt. Er trägt deine ganze Geschichte und erwartet darauf, gehört zu werden. Ich bin Martina, seit 25 Jahren Apothekerin, Psychosomatik-Coachin, mentale Projektorin und die Brücke zwischen der klassischen Schulmedizin und deiner inneren Weisheit. Ich bin da für Menschen, die lange perfekt funktioniert haben und leise spüren, dass etwas nicht mehr stimmt. Weil ich selbst dort war und weil ich weiß, es gibt so viel mehr. Hier bekommst du keine Lösungen von der Stange, sondern ehrliche Fragen, tiefe Sichtweisen, nicht grell, aber klar. Ich spreche über Psychosomatik, das Nervensystem, die Körperweisheiten und vor allem über das, was zwischen den Zeilen heilt. Willkommen, dein Platz ist schon warm. Lass uns loslegen. Anna ist 38. Seit Monaten fühlt sie sich irgendwie komisch. Morgens wacht sie wie erschlagen auf, der Kopf fühlt sich häufig wie Watte an. Das Herz stolpert manchmal und der Magen wird ehrlich gesagt auch immer empfindlicher. Sie googelt, sie geht zum Hausarzt, EKG, Blutbild, Schilddrüse, Eisen, alles im Normbereich. Der Hausarzt sagt, vielleicht sollten Sie mal mehr schlafen, ist wohl gerade etwas viel, gell? Denn sie hat zwei Kinder, einen Teilzeitjob und ist nebenher noch für ihre Mutter da, die zunehmend hilfsbedürftiger wird. Ihr Gynäkologe sagt, in ihrem Alter sind das bestimmt die Hormone, das bringt einiges durcheinander. Die Freundin sagt, probier doch mal Yoga, das hilft bestimmt. Anna sagt mittlerweile nichts mehr, denn sie hat gemerkt, wenn du keine Diagnose hast, dann bist anscheinend du das Problem. Bis sie irgendwann in einem dieser langen Internetabende, an denen man eigentlich schlafen sollte, ich glaube, du weißt, was ich meine, auf ein Wort stößt, nämlich die zentrale Sensitivierung. Wenn der Körper auf bestimmte Reize komplett überreagiert, die normalerweise harmlos sind, einfach weil er zu lange zu viel hatte. Und damit sind wir mitten im Thema der heutigen Folge meines Podcasts Symptomgeflüster, Ehrlichkeit auf Zellniveau. Schön, dass du da bist. Der Graubereich der Medizin ist das Feld zwischen einerseits gesund und andererseits eindeutig krank. Hier in diesem Zwischenraum befinden sich Menschen, wie Anna, mit echten Beschwerden, aber ohne wirklich klaren Befund. Ihre Blutwerte sind normal, ihre MRT-Bilder unauffällig und dennoch. Sie sind erschöpft, sie haben Schmerzen, Migräne, Magenprobleme oder Panikattacken und vieles, vieles mehr. Und keiner kann sagen, warum. Vielleicht geht es dir ja auch so oder du kennst Menschen, denen es auch so geht. Ich lade dich ein, mich in diesen Graubereich zu begleiten und zu verstehen, was hier geschieht. Dieser Graubereich ist mittlerweile ziemlich gut mit Studien belegt und rückt zum Glück immer weiter in den Fokus. Ich habe mich für dich durch diese Studien gewühlt und gebe dir hier einen kurzen Überblick über die Themen. Zu vielen werde ich in Extrafolgen eingehen, weil sie einfach so spannend, so relevant und faszinierend sind. Ja, die erste Studie, die ich gefunden habe, stammt schon aus dem Jahre 2003. Veröffentlicht wurde sie im Deutschen Ärzteblatt und sie besagt, dass schon damals zwischen 25-45% der PatientInnen in Allgemeinarztpraxen funktionelle Beschwerden haben, also Beschwerden ohne klare organische Ursache oder zumindest erkennbare organische Ursache. Mach dir doch das nächste Mal den Spaß und zähle im Wartezimmer deines Hausarztes ab. Quasi jeder Zweite ist betroffen. Das macht, ehrlich gesagt, aus dem Graubereich der Medizin das Hauptspielfeld. Beeindruckend, oder? Und vor allem, du bist nicht allein, sondern in wirklich großer Gesellschaft. Mehrere aktuellere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass die sogenannten somatoformen Störungen, das ist ein anderes Wort für die bereits erwähnten funktionellen Körperbeschwerden, sprich Beschwerden ohne organische Ursache, zu den häufigsten Gründen für Arztbesuche zählen. Sie bestätigen, dass viele Betroffene keine klare Diagnose, keine adäquate Erklärung und oft keine wirklich hilfreiche Therapie erhalten. Einer der Hauptkritikpunkte ist, dass häufig immer noch das Augenmerk auf den körperlichen Aspekt gelegt wird, obwohl sich, Achtung, jetzt kommt ein langes Wort, das biopsychosoziale Modell immer weiter durchsetzt. Was ist das schon wieder? Lass uns das Wort doch mal kurz auseinandernehmen. Biopsychosozial. Das bedeutet nichts anderes, als dass Krankheiten häufig von drei Hauptfaktoren mitbestimmt werden. Bio steht hier für die körperlichen Ursachen, sprich irgendwelche Infektionen, Verschleiß, Hormone, Schmerzrezeptoren und so weiter und so fort. Dazu kommen mit Psycho die psychologischen Faktoren, die mitschwingen und verschlimmern oder verbessern können. Darunter fällt Stress, Traumata, Gefühle, Gedankenmuster, Persönlichkeitsstil. Hier kennst du wahrscheinlich auch Beispiele für die ein oder andere Richtung. Menschen, die bestimmte zu ihnen irgendwie passende Krankheiten bekommen. Oder Menschen, die krasse Diagnosen bekommen, aber aufgrund ihrer Persönlichkeit irgendwie besser damit zurechtkommen als andere. Ja, und dann kommt als dritter Faktor noch die soziale Komponente dazu. Wie ist das Lebensumfeld des Patienten? Wie ist die Situation zum Thema Familie, Arbeitsbelastung? Wie ist der gesellschaftliche oder vor allem auch finanzielle Druck? Lass mich dir ein Beispiel geben. Stell dir vor, du hast chronische Rückenschmerzen. Man kann sie isoliert als eine Folge eines zum Beispiel Bandscheibenvorfalls oder eines Hexenschusses sehen und entsprechend behandeln. Eine weitere Ebene könnte aber auch sein, dass du mittlerweile Angst hast, dich zu bewegen, da die Schmerzen so stark sind. Oder du bewegst dich nicht mehr natürlich, um dem Schmerz auszuweichen. Dadurch verstärkt sich der bestehende Schmerz durch die Muskelverspannungen und die Fehlhaltungen, die du eingehst. Außerdem empfindest du den Schmerz vielleicht auch stärker, da dein Fokus, deine Aufmerksamkeit eben besonders auf dem Rücken liegt. Das führt dazu, dass du die unterstützende und stärkenden Übungen deiner Physiotherapie entweder gar nicht mehr machst oder nur noch reduziert und vielleicht lieber nur noch daheim in Schonhaltung liegst. Die psychologische und absolut menschliche Reaktion, nämlich in dem Fall deine Angst vor den Schmerzen, beeinflusst deine Symptome, wie du siehst. Und wenn ich mich mit dir unterhalten würde, dann würden wir wahrscheinlich feststellen, dass du schon seit längerem unter einem hohen beruflichen Leistungsdruck stehst, da in deinem Unternehmen mal wieder umstrukturiert wird. Und du siehst, ein Symptom wie lange andauernde Rückenschmerzen kann man körperlich isoliert betrachten und behandeln. Die umfassendere Sichtweise erklärt aber, warum deine Schmerzen stärker und andauernder sein können, als der bloße Anschein vermuten lässt. Und nebenher, das biopsychosoziale Modell ist auch die Grundlage der WHO-Klassifikation von Gesundheit und Krankheit. Interessant, oder? Ja, kommen wir zu einem weiteren und besonders in den sozialen Medien aktuellen Thema, der sogenannten Gender Bias. Zahlreiche Studien belegen, dass Frauen häufiger betroffen sind von Beschwerden wie Reizdarm, chronischer Erschöpfung, Fibromyalgie und Spannungskopfschmerzen. Trotzdem werden Frauen anders, und zwar oft schlechter unter uns, diagnostiziert oder behandelt als Männer, obwohl die Symptome gleich oder ähnlich sind. Nebenher, kleiner Funfact, wo wir hier gerade über Fibromyalgie sprechen, also Fibromyalgie ist ein chronisches Schmerzsyndrom ohne nachweisbare organische Ursache. Die Patienten bzw. Patientinnen haben vor allen Dingen vielfache Muskel- und Gelenkschmerzen. Sie sind sehr erschöpft, haben Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme. Das ist dann der sogenannte Fibro-FOC. Und Fibromyalgie galt bis in die 90er Jahre vielfach noch als psychosomatische Frauenkrankheit, so ein bisschen als Frauenhysterie. Erst seit 1992 ist sie durch die WHO als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt. In anderen Fällen zeigt sich, dass die Medizin über lange Zeit männlich gewesen ist und die Krankheitsrealität von Frauen sich nur langsam rumspricht. Ein klassisches Beispiel dafür sind die Herzinfarkte bei Frauen. Sie werden immer noch oft später erkannt, weil Lehrbücher über lange Zeit oft nur die männlichen Symptome wie Brustschmerz und der ausstrahlende Schmerz in den linken Arm betont haben, nicht aber die weiblichen Symptome wie Übelkeit, Müdigkeit oder Rückenschmerzen. Fatal bei so etwas wie Herzinfarkt, wo es ja auf jede Minute ankommt. Zahlreiche sehr aktuelle Studien tatsächlich aus verschiedenen Ländern zeigen eine Beobachtung, die in die Gender Bias einzahlt und die Therapie der Betroffenen deutlich beeinflusst. Frauen mit körperlich unerklärlichen Beschwerden erhalten häufiger, psychosomatische oder psychische Diagnosen, währenddessen Männer mit den gleichen körperlich unerklärlichen Beschwerden eher weiterführend nach körperlichen Ursachen untersucht werden. Die Gender Bias kann also zu Fehldiagnosen, Behandlungsverzögerungen und zu einem insgesamt geringeren Vertrauen in das System führen und ist damit tatsächlich ein großes Problem für die medizinische Fairness. Ja, zu allem dem kommt noch ein weiteres Thema, zu dem ich in der Folge Psychosomatik ein Wort wie ein Unfall schon einiges gesagt hatte. Es gibt den etwas bitteren Begriff der Ausschlussdiagnosen, wie zum Beispiel das Reizdarmsyndrom oder die chronische Fatigue, also die dauernde Erschöpfungserscheinung. Ein echtes tieferes Verstehen der Ursachen bleibt häufig aus. Es ist eher das, was übrig bleibt, wenn die Diagnostik zu nichts führt. Ja, was bleibt? Übrigens auch gut durch Studien belegt, diese unklaren Diagnosen führen zu einem großen Frust auf beiden Seiten des Behandlungstisches. Weißt du, ich möchte an dieser Stelle einmal etwas sagen, das dich vielleicht überraschen mag. Auch auf der anderen Seite, auf der Seite der ÄrztInnen, sitzt oft jemand, der sich hilflos fühlt. Wenn du mit diffusen, funktionellen oder unsichtbaren Symptomen in eine Praxis kommst, dann sitzt dir da in der Regel kein Zyniker gegenüber, sondern jemand, der dir wirklich helfen möchte, der aber auch abrechnungstechnisch nur 10 Minuten Zeit hat. Ein Labor, ein Ultraschall, eine Leitlinie. Und dann nichts. Und dieses "Ich finde nichts" klingt manchmal für dich als Patient wie ein Freispruch. Weil das, was Dr. Google an potenziellen Katastrophendiagnosen ausgespuckt hat, halt nicht zutrifft, manchmal, und zwar sehr häufig, aber auch wie eine ganz große Enttäuschung, weil du einfach sehr gerne gehabt hättest, dass das Kind einen Namen bekommt. Aber oft, besonders für den Arzt, ist es ein stilles Eingeständnis. Ich weiß, dass du leidest. Ich weiß nur nicht, wo ich anfangen soll. Was machst du als Arzt oder Ärztin, wenn du einen Menschen vor dir hast, der sagt, ich kann morgens kaum aufstehen, ich bin erschöpft, ich habe das Gefühl, mein Körper hört nicht mehr auf mich. Aber alle Werte sehen aus wie aus dem Lehrbuch. Dann beginnt für viele MedizinerInnen die innere Zerrissenheit zwischen dem Wunsch zu helfen und dem Gefühl, machtlos zu sein, zwischen Empathie und dem Systemdruck. Und so wird aus dem "Ich finde nichts" manchmal ein "Vielleicht sollten Sie sich mal entspannen" oder "Das ist wahrscheinlich psychosomatisch". Nicht, weil sie dir nicht glauben, sondern weil ihnen schlichtweg das Handwerkszeug fehlt, mit deinem Erleben in Beziehung zu treten. Vielleicht ist das größte Dilemma im Graubereich der Medizin, dass auf beiden Seiten Menschen sitzen, die wissen, dass etwas nicht stimmt, aber sich sprachlos anschauen und mit einem unbefriedigten Gefühl auseinandergehen. Lass uns vielleicht kurz mal drüber sprechen, welche Symptome typisch für diesen Graubereich sind. Vor allem das ganz, ganz große Thema der Erschöpfung. Das kann sein chronisch, es kann akut sein, es kann postviral sein. Das ist halt besonders in den Fokus gerückt jetzt nach Corona. Es kann zyklisch sein, es kann in vielerlei Hinsicht auftreten und ist so schwer zu greifen. Magen-Darm-Beschwerden ohne organische Ursachen, da fällt so etwas wie Reizdarm oder Reizmagen darunter. Schmerzen, vielfache Schmerzen, Muskelschmerzen, Spannungskopfschmerzen, Fibromyalgie, schon angesprochen. Schwindel, Benommenheit, eine Atemnot ohne Befund. Herzstolpern, Herzrhythmusstörung, ohne dass dein Herz offensichtlich organisch ein Problem hat. Und ganz häufig und extrem quälend, Hautjucken. Ein Hautjucken ohne Ausschlag, das einen wahnsinnig werden lässt. Und viele, viele andere Symptome. Diese Symptome sind oft unsichtbar. Sie lassen sich nicht sehen, messen, röntgen. Aber sie sind real. Was ich mich an dieser Stelle gefragt habe, wenn diese Symptome im Graubereich so häufig sind, du erinnerst dich, plus minus die Hälfte aller Besucher beim Hausarzt, wie erklärt sich die Wissenschaft das Ganze? Welche Ansätze gibt es? Was geschieht in unserem Körper? Wodurch werden sie beeinflusst? Ich werde dich in zwei aktuelle Theorien mitnehmen, wobei mir an dieser Stelle vor allem wichtig ist, dir das Generelle zu erklären. Es gibt so viel mehr zu den einzelnen Punkten zu sagen. Absolut faszinierend. Aber das werde ich an anderer Stelle tun. Versprochen. Eine Theorie, die vieles erklärt, ist die sogenannte, Achtung, langes Wort, stressinduzierte Neuroimmun-Feedback-Theorie, die seit den 1980ern erforscht wird. Etwas flapsig formuliert könnte man sagen, dass dein Nervensystem auf der einen Seite und dein Immunsystem auf der anderen Seite Ping-Pong spielen und sich gegenseitig damit immer sensibler machen. Wie kannst du dir das vorstellen? Die meisten von uns stehen im Alltag ja unter einem enormen Stress, den wir mit unseren Gewohnheiten wie ständige Erreichbarkeit, permanentes Scrollen am Handy und so weiter und so fort, ich glaube, du weißt, was ich meine, noch befeuern. Das Stresslevel deines Nervensystems, Stichwort Cortisol, hast du bestimmt schon gehört, wirkt sich auf dein Immunsystem aus. Das wiederum entzündungsfördernde Botenstoffe wie die Zytokine ausschüttet, eigentlich um dich zu schützen. Diese kleinen, niedriggradigen Entzündungen, sie werden auch Silent Inflammation genannt, sind eigentlich für kurze Notfälle gedacht. Wenn du, stellst dir vor, als Steinzeitmensch fliehen musstest und dich verletzt hast, ist das Immunsystem bereits aktiviert und kann sofort bei Infektionen gegen die Erreger vorgehen. Eigentlich sinnvoll und gut, aber der Körper unterscheidet halt leider nicht zwischen Säbelzahntiger und einem toxischen Chef mit seinen Deadlines. Wenn der Stresszustand länger andauert und chronisch wird, wie bei uns fast allen, dann kippt das System. Die Dauerentzündung reizt dein Nervensystem. Der Ping-Pong-Ball geht wieder zurück. Dadurch wirst du schmerzempfindlicher, reizbarer, alarmierter. Und das geht wieder zurück an dein Immunsystem in einer sich selbst verschlimmernden Spirale. Nun, was können die Symptome zum Beispiel sein? Nun ja, dein Darm spielt verrückt, du schläfst wahrscheinlich schlechter, du bekommst diffuse Schmerzen, das Herz stolpert, die Haut juckt und niemand findet etwas im Blutbild. Weil die Ursache nicht ein einzelnes Organ ist, sondern ein überreiztes, überfordertes Zusammenspiel zwischen Gehirn, Nerven und deinem Immunsystem. Wie gesagt, das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber du verstehst das Prinzip. Kannst du noch kurz durchatmen, kurz zurücklehnen? Es geht nämlich jetzt weiter mit den Stichworten, die Anna vom Anfang der Folge, du erinnerst dich, durch Googlen gefunden hat und die bei ihr ein Aha-Erlebnis ausgelöst haben. Es geht nämlich um die zentrale Sensitivierung. Es bedeutet, dass dein Gehirn überempfindlich auf Reize reagiert, die eigentlich harmlos sind. Stell dir vor, dein Nervensystem hat den Lautstärkeregler auf 10 auf Maximum gedreht, aber es läuft kein Rockkonzert, sondern eigentlich nur leise Hintergrundgeräusche. Und trotzdem tut alles weh. Dauernde Schmerzen, wie zum Beispiel deine Magenschmerzen unter Stress und Druck, steigern die Erregbarkeit deiner Nerven im Rückenmark und Gehirn. Dein Körper lernt Schmerz, wie er damals das Fahrradfahren gelernt hat. Das nennt man neuronales Schmerzgedächtnis. Und wenn dein Nervensystem gewissermaßen überlernt hat, dann reagiert es auf immer schwächere Reize mit einer immer stärkeren Reaktion. Typische Symptome, die damit in Verbindung gebracht werden, ist die Fibromyalgie, der Reizdarm und die Spannungskopfschmerzen. Auch an dieser Stelle ein kleiner Funfact. Reizdarm ist heute eine der häufigsten gastroenterologischen Diagnosen, obwohl es keine organische Ursache gibt. Weltweit betrifft sie 10-20% der Bevölkerung. Wahnsinn eigentlich, oder? Ja, und du ahnst es bestimmt schon. Die stressinduzierte Neuroimmun-Feedback-Theorie und die zentrale Sensitivierung können sich nämlich auch gegenseitig beeinflussen und dann geht der Spaß erst richtig los. Ja, und neben diesen zwei großen Systemen gibt es noch zahlreiche andere, in denen ebenfalls der Dauerstress der heutigen Zeit eine große Rolle spielt. Aber auch Kindheitstraumata, Dauerüberforderung, innere Konflikte und ein Leben, das nicht zu uns passt, können große Auswirkungen haben und sich in Symptomen zeigen. Du siehst, dass ein Symptom, das sich am Ende zeigt, oft erst ganz am Ende einer schon länger ablaufenden Reaktionskette steht. Und wenn wir uns nur auf dieses Symptom konzentrieren, ist das oft so, als wollten wir auf einen Knochenbruch ein Pflaster kleben, aber das eigentliche Thema nicht betrachten, weil es eben weh tut. Und du verstehst, dass der Mensch im weißen Kittel auf der anderen Seite des Behandlungstisches mit seinen 10 Minuten Zeit wahrscheinlich vieles von dem ahnt, was bei dir abgehen könnte. Aber es eben nicht in einem Blutbild, einem Organultraschall oder einem CT greifen kann. Zumal, auch ganz ehrlich gesagt, viele Patienten gar nicht tiefer gehen möchten, sondern einfach nur, Achtung Wortspiel, Abhilfe bekommen möchten, damit es endlich wieder gut ist und sie weitermachen können wie bisher. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Warum ist das denn so? Warum ist unser Gesundheitssystem so fixiert darauf, eine harte Diagnose finden zu wollen? Was sind die Gründe, warum es mir, auch als Patient, so wichtig ist? Das ist eine Gemengelage aus verschiedenen Punkten. Lass mich dir hier die wichtigsten nennen, wahrscheinlich ahnst du sie aber auch schon. Die Medizin als Wissenschaft fokussiert sich stark auf, objektivierbare Marker, also wie Laborwerte und die Bildgebung. Symptome ohne sichtbaren Befund gelten als weniger real oder relevant, sie sind einfach nicht objektiv. Ein zweiter Punkt ist, dass die Leistungen unseres Gesundheitssystems darauf basieren, dass die Krankenkassen zahlen. Gibt es aber keine ICD-klassifizierte klare Diagnose, so ist der Zugang zu bestimmten Therapien, zu Reha-Maßnahmen, zum Pflegegrad, zu Krankengeldern oft eingeschränkt oder zumindest erschwert. Viele Krankenversicherungen verweigern Leistungen, wenn ausschließlich psychische Ursachen vermutet werden. Immer noch ist es so, dass Psychosomatik gesellschaftlich oft missverstanden wird als eingebildet. Das verstärkt bei dir als Patient Selbstzweifel, Scham und hindert dich unter Umständen an einer weiteren Suche nach Hilfen. Und auch wenn Deutschland im internationalen Vergleich relativ weit vorne ist, was das psychosomatische Verständnis und die psychosomatische Behandlung in Kliniken angeht, so fehlt doch häufig in der Breite die Umsetzung und oft auch die Möglichkeit einer guten Therapie, auf welcher Ebene im biopsychosozialen System auch immer. Und dabei wäre es so wichtig, wenn wir genauer hinschauen, was unser Körper uns eigentlich mitteilen möchte, jenseits von Messwerten und Maschinen. Und an dieser Stelle verstehst du auch, dass dieser Satz von mir nicht esoterisch oder spirituell gemeint ist, sondern dass deine Symptome biochemisch und real ausgelöst werden. Durch deine Lebensumstände, durch den Job, der vielleicht nicht mehr zu dir passt, durch das, was du erlebt hast und dass dein Körper immer noch durch körperliche oder seelische Triggerpunkte alarmiert. Durch dich und mich, wie wir immer wieder über unsere Grenzen gehen, obwohl wir durch unsere Erschöpfung so oft spüren, dass es schon wieder zu viel war. Und du verstehst, dass du nicht allein bist, dass deine Symptome real sind, auch wenn sie durch ein Blutbild, durch einen Ultraschall eben nicht erklärbar sind. Aber du verstehst auch mittlerweile, dass du so viele Anknüpfpunkte selber in der Hand hast, wenn du dir dein Leben mal ehrlich anschaust. Wenn du Lust hast, nimm dir doch mal jemanden, den du magst und vertraust, erkläre ihm oder ihr die Zusammenhänge und lass dir von ihm oder ihr dein Leben spiegeln. Von außen sieht man häufig so viel klarer, worum es geht, als wenn man drinsteckt. Oder du nimmst Kontakt mit mir auf und wir klären in einem kostenlosen Erstgespräch, in welche Richtung es bei dir gehen könnte. Wie auch immer, ich packe dir alles in die Shownotes und freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und auch das nächste Mal dabei bist. Und denke immer daran, Psychosomatik heißt nicht eingebildet, sondern vielschichtig. Danke, dass du da warst. Wenn dich etwas berührt hat, nimm es mit. Lass es wirken, lass es sacken. Und wenn du spürst, dass das hier mehr war als nur ein Podcast, sondern vielleicht der Anfang von etwas, dann folge mir und komm zurück, wenn du magst. Hier ist Platz für dich, immer wieder. Und bis dahin, vertrau deinem Körper. Er weiß mehr, als du denkst.